ARD.
EU-Staats- und Regierungschefs treffen sich in Brüssel. Wir blicken voraus. 5% mehr für Verteidigung. Dazu ein Kommentar. Israels Ministerpräsident Netanyahu verfolgt weiter seine Ziele im Gazastreifen. Hallo, ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, den 26. Juni um 8 Uhr. Man kann wohl von einer Gipfelwoche sprechen. Erst gestern wurde das NATO-Treffen in Den Haag beendet, bei dem NATO-Generalsekretär Rutte auch einen Beschluss verkünden konnte. Die massive Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Wir haben in unserem Podcast gestern ja davon berichtet. Mit dabei in Den Haag war auch Bundeskanzler Merz. Und für ihn geht es nun direkt nach Brüssel zum Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Und dort soll es einmal mehr um den Nahen Osten und den Ukraine-Krieg gehen. Für Merz eine Premiere. Er ist zum ersten Mal als Bundeskanzler dabei. Was sonst noch in Brüssel zu erwarten ist, einen Ausblick wirft unser Korrespondent Jakob Mayer in Brüssel.
Die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen aus der EU hat Friedrich Merz schon gestern und vorgestern beim NATO-Treffen in Den Haag gesehen, nämlich die aus den 22 EU-Staaten, die auch Mitglied der Atlantischen Allianz sind. Beim EU-Gipfel in Brüssel diskutieren der Bundeskanzler und alle europäischen Staats- und Regierungschefs und Chefinnen heute weiter über die Entwicklungen im Krieg zwischen Israel und dem Iran.
Ich denke, das ist eine gute Abfolge in dieser Woche, von Den Haag aus dann gleich nach Brüssel zu gehen und im Europäischen Rat die weiteren Schlussfolgerungen für Europa daraus zu ziehen.
Europa könnte ins Spiel kommen, falls der angekündigte Waffenstillstand zu Verhandlungen führt. Die EU-Außenminister haben jedenfalls Anfang der Woche betont, mit dem Atomabkommen habe man schon vor 10 Jahren die Formel gefunden, um Teheran zum Einlenken zu bewegen und man könne diplomatische Erfahrung einbringen. Die EU stellt sich an Israels Seite im Konflikt mit dem Iran. Sie fordert die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu aber auf, nicht länger Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu blockieren. Der Gipfel berät über einen Prüfbericht, wonach Israel damit Grundlagen der engen Zusammenarbeit mit der EU verletzt. Über mögliche Konsequenzen sind sich die 27 aber nicht einig. Völlige Übereinstimmung dagegen in dem Ziel, Europas Verteidigungsbereitschaft zu stärken. Die Runde diskutiert darüber, Rüstungsausgaben nicht nur zu steigern, sondern auch besser untereinander abzustimmen.
Wir werden mit unseren europäischen Partnern darüber sprechen, wie wir die neuen Mittel für Verteidigung schnellstmöglich und bestmöglich und effizient gemeinsam einsetzen.
Im NATO-Rahmen haben europäische Staaten gestern das größte Aufrüstungsprogramm seit Ende des Kalten Krieges beschlossen. Dafür lockert die EU ihre Schuldenregeln und stellt Mitgliedstaaten Kredite von insgesamt bis zu 150 Milliarden Euro zur Verfügung. Eine Reaktion auf Forderungen aus Washington sowie auf die wachsende Bedrohung durch Moskau und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Präsident Volodymyr Zelensky ist zum Auftakt in Brüssel wieder zugeschaltet. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen: Wir müssen Druck auf Kreml-Chef Putin machen, damit er ernsthaft über einen gerechten und dauerhaften Frieden verhandelt. Unser 18. Sanktionspaket enthält deshalb harte Maßnahmen und unsere Freunde in den G7-Staaten werden nachziehen. Die US-Regierung zieht bisher allerdings nicht mit und innerhalb der EU ist unsicher, ob Ungarn und die Slowakei schärfere Maßnahmen mittragen.
5% mehr für Verteidigung und Sicherheit. Das war die Zahl, auf die sich die NATO in Den Haag gestern geeinigt hat. Wobei 3,5% direkt in die militärische Verteidigung gehen und der Rest zum Beispiel für die Infrastruktur verwendet werden soll. Auch für Deutschland heißt das, es muss die Ausgaben deutlich steigern. Doch Zahlen und Prozente allein reichen nicht aus, meint Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas in seinem Kommentar.
Am Ende sollen es 225 Milliarden Euro sein, jedes Jahr für Verteidigung und Sicherheit. Das ist eine Zahl, die ist kaum zu begreifen. Ich denke, viele von uns haben immer noch nicht verstanden, dass sich die Zeiten geändert haben. Mich haben die 90er geprägt, als Grenzen und Mauern gefallen waren. Und jetzt reden wir wieder über Krieg. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Es hilft aber nichts, davonzulaufen. Der russische Präsident Putin führt einen brutalen Krieg in Europa nicht weit weg. Und es besteht die Gefahr, dass Putin auch NATO-Gebiet angreift. Ich hoffe sehr, dass wir nie Krieg führen müssen. Sich aber nicht darauf vorzubereiten, wäre naiv, weltfremd und sehr gefährlich. Es geht aber nicht nur um Zahlen oder Prozente, um U-Boote, Kampfflugzeuge, Panzer oder Drohnen. Die gewinnen keinen Krieg. Es braucht Menschen. Wo kommen die her? Brauchen wir eine Wehrpflicht? Und Soldatinnen und Soldaten setzen im Ernstfall ihr Leben aufs Spiel. Ich kann jeden verstehen, der Angst hat. Mich stört, wenn wir nicht hören wollen, dass sich Menschen Sorgen machen. Ich mache mir auch welche. Wenn es um so viel Geld geht, um Krieg oder Frieden, dann sind Zweifel nicht nur erlaubt, sondern bitter nötig. Wer soll diese Schulden einmal zurückzahlen? Was ist mit Kinderarmut im Land? Oder ist es klug, bei der Entwicklungshilfe zu kürzen und so die Krisen der Welt noch zu verstärken? Darüber müssen wir diskutieren und aufhören, uns gegenseitig als Kriegstreiber oder Putin-Versteher zu bezeichnen. Die Welt ist leider nicht so einfach.
In Den Haag und Brüssel wird verhandelt, in der Ukraine geht der Krieg unbeeindruckt weiter. Die russische Luftabwehr spricht von 50 ukrainischen Drohnen, die abgefangen werden konnten. Zwei Drohnen wurden zerstört, die auf dem Weg Richtung Moskau waren, so berichtet der Moskauer Bürgermeister. Als Reaktion hat der internationale Flughafen Vnukovo seinen Flugverkehr vorübergehend ausgesetzt. Kommen wir noch zum Nahen Osten. Im Krieg zwischen Israel und dem Iran ist der Konflikt im Gazastreifen ein wenig in den Hintergrund geraten. Nachdem die ausgehandelte Waffenruhe offenbar hält, rückt für Israels Ministerpräsident Netanyahu Gaza wieder in den Mittelpunkt. Und sein Ziel, die Terrororganisation Hamas zu besiegen, verfolgt er nun hartnäckig weiter. Das ist aber nicht sein einziges Ziel. Mehr dazu von Julio Segador aus Tel Aviv.
Gerade mal ein Tag ist seit dem Beginn der Waffenruhe mit dem Iran vergangen. Für Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu die Gelegenheit, wieder den Gazastreifen ins Visier zu nehmen. In seiner Rede an die Nation lässt er daran keine Zweifel. Trotz unserer enormen Erfolge werden wir nicht auf einer Welle der Euphorie reiten. Wir sind weder übermütig noch selbstgefällig, im Gegenteil. Aber wir haben nicht die Absicht, den Fuß vom Gas zu nehmen. Wir müssen den Feldzug gegen die iranische Achse zu Ende führen, die Hamas besiegen und die Freilassung all unserer Geiseln erreichen, der Lebenden wie der Verstorbenen. Den Krieg gegen die Hamas weiterführen. Worte, die vor allem bei seinen rechtsextremen Koalitionspartnern auf Zustimmung stoßen, wobei der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, sogar noch einen Schritt weitergeht. Wir sollten das Tempo erhöhen, wir sollten ihnen sagen, die Hölle werde über ihnen losbrechen. Wir haben die Unterstützung von Präsident Trump. Ein Staat, der solche wunderbare Arbeit im Iran verrichtet, ist auch in der Lage, die Hamas im Gazastreifen zu zerreißen. Und wir sollten das Programm der Umsiedelung in Angriff nehmen. Das sollte so schnell wie möglich beginnen. Netanyahu und seine Falken in der Regierung haben scheinbar Oberwasser. Doch nicht allen gefällt dieser Kurs. Es gibt kritische Stimmen, sogar in der Regierungskoalition. Moshe Gafni führt eine der ultraorthodoxen Parteien an, die Netanyahus Koalition stützen. Nachdem bekannt wurde, dass in Gaza gestern 7 israelische Soldaten getötet wurden, zweifelt er an dem Kriegskurs im Gazastreifen. Ich verstehe nicht, welchen Zweck das erfüllt, was wir dort machen, warum dort ständig Soldaten getötet werden. Bei uns müsste es eine Person wie Trump geben, die sagt, wir bringen die Geiseln nach Hause, hören mit all den anderen Sachen auf und kehren in die Normalität zurück.
Und im Krieg zwischen Israel und dem Iran soll es laut US-Präsident Trump in der kommenden Woche wieder Gespräche mit dem Iran geben. Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hat gerade erst wieder bestätigt, dass das iranische Atomprogramm schwer beschädigt worden ist, nachdem es ja unterschiedliche Berichte darüber gab, wie groß der Schaden tatsächlich sei. Laut CIA-Direktor Radcliffe wird der Wiederaufbau Jahre dauern. Es gäbe eine Reihe glaubwürdiger Geheimdienstinformationen, die dies belegten. Allerdings näher darauf ein, ging er nicht. Und auch US-Verteidigungsminister Hegseth will sich heute Nachmittag auf einer Pressekonferenz dazu äußern, wie stark die Atomanlagen des Iran beschädigt sind. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Michael Hafke. Vielen Dank fürs Zuhören.